Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Alfred Nobel hatte ein mindestens spezielles Verhältnis zum Thema Krieg und Frieden. Er ist aufgewachsen zwischen Rüstungsunternehmern. Sein Vater schon, der hat mit Seeminen Geld verdient, die im Krimkrieg eingesetzt wurden. Alfred Nobel selber hat unter anderem das Dynamit erfunden und als sein Bruder gestorben ist, da gab es einen falschen Nachruf skurrilerweise auf Alfred. Der war nicht besonders nett, dieser Nachruf, eben wegen der ganzen Rüstungsgeschichte der Familie. Und so kann man jedenfalls lesen, seitdem hat dann Alfred Nobel viel nachgedacht darüber, wenn er denn dann mal wirklich selber stirbt, wie es mit seinem Ansehen aussieht. Ja, und so kam es dann irgendwie auch zu diesem berühmten Testament mit den Nobelpreisen und auch dem für den Frieden, der in diesem Jahr nach Osteuropa geht und ein Zeichen für Menschenrechte setzt. Holger Senzel.
Ein Bekenntnis zur Zivilgesellschaft im Schatten des Ukraine-Krieges ist dieser Friedensnobelpreis. Geteilt zwischen dem belorussischen Schriftsteller und Menschenrechtsaktivisten Aljas Bielatski, der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial und dem Zentrum für bürgerliche Freiheiten in der Ukraine. Alle Ausgezeichneten hätten sich in ihren Heimatländern eingesetzt für die fundamentalen Rechte der Bürger und das Recht, die Mächtigen zu kritisieren, erklärte die Vorsitzende des Nobelpreiskomitees Berit Reiss-Andersen in Oslo.
They have for many years promoted the right to criticize power and protect the fundamental rights of citizens.
Aljas Bielatski gilt als Gesicht der Opposition in Belarus. Er wurde immer wieder verhaftet und sitzt auch jetzt, ohne Verfahren, hinter Gittern. Doch trotz aller persönlichen Härten sei er nicht einen Zentimeter zurückgewichen in seinem Kampf für Menschenrechte und Demokratie in Belarus.
Mr. Bielatski has not yielded one inch in his fight for human rights and democracy in Belarus.
Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial wurde 1987 noch zu Sowjetzeiten gegründet, um die Verbrechen des Stalinismus aufzuarbeiten. In diesem Jahr wurde Memorial in Russland verboten. Die Arbeit von Russlands ältester Menschenrechtsorganisation werde von dem Gedanken getragen, dass die Aufklärung vergangener Verbrechen essentiell für die Verhinderung neuer Gräueltaten sei, sagte Nobelpreiskomitee-Vorsitzende Reiss-Andersen.
Memorial is based on the notion that confronting past crimes is essential in preventing new ones.
Und schließlich das Zentrum für bürgerliche Freiheiten in der Ukraine, das 2013 die Menschenrechtsverletzungen während der gewaltsamen Niederschlagung der Maidan-Proteste in Kiew dokumentierte. Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine engagierte sich die Organisation bei der Aufklärung russischer Kriegsverbrechen an der ukrainischen Bevölkerung. Gründerin ist die Anwältin Oleksandra Matwitschuk. Erst vor 2 Wochen sagte sie im ARD-Interview, was sie antreibt.
Die Menschen inspirieren mich. Wir haben eine gigantische Welle der Solidarität im Land und gewöhnliche Menschen vollbringen außergewöhnliche Dinge. Als internationale Organisationen ihr Personal zurückzogen, waren sie es, die ihr Leben für andere riskierten, die sie nicht mal kannten.
Whom they have never met before.
Eine Journalistin erinnerte bei der Pressekonferenz in Oslo daran, dass Wladimir Putin heute 70 werde. Ob dies ein Geburtstagsgeschenk und politischer Protest des Nobelpreiskomitees gegen Autokraten und Unterdrücker sei, wollte die Reporterin wissen.
Political protests against autocrats and repressive leaders.
Nein, widersprach Berit Reiss-Andersen, der Friedensnobelpreis werde für etwas und an jemanden vergeben und nicht gegen irgendjemanden.
And we always give a prize for something and to somebody and not against anyone.
Aber ein Signal war es natürlich allemal, auch eine Botschaft an Autokraten und Diktatoren, nämlich dass Menschen, die für Frieden und Bürgerrechte kämpfen, letztlich doch einen Unterschied machen und etwas bewegen.
Informationen von Holger Senzel und das, was wir da gehört haben über die Preisträger als Organisation oder eben diesen einzelnen Preisträger über diese drei, das wollen wir noch ein bisschen vertiefen und auch darauf schauen, wie das ist mit diesem Zeichen, diesem Signal, was das eben bewirken kann oder vielleicht auch nicht. Wir machen das mit Sabine Adler, viele Jahre für Deutschlandradio-Korrespondentin in osteuropäischen Ländern. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Es wirkt ja ziemlich überlegt eigentlich, drei Länder in den Blick zu nehmen, die alle ja auch eine Rolle in dem Krieg gerade haben. Wie ist das? Ist das genau richtig überlegt oder vielleicht sogar ein bisschen sehr konstruiert?
Ich glaube, die Überlegung, die dahinter steckt, ist die, dass alle drei letzten Endes Bewegungen sind, die aus der sowjetischen Dissidentenbewegung hervorgegangen sind. Mhm. Wenn wir uns Memorial anschauen, da ist es sowieso klar, die wurde 1988 schon gegründet. Aber auch Ales Bialatski, der belarussische Friedensnobelpreisträger in diesem Jahr, ist jemand, der ist jetzt 60 Jahre alt, der viele, viele Jahre sich eingesetzt hat für die Freilassung von politischen Gefangenen in Belarus. Und wir wissen ja, dass Belarus als einziges europäisches Land die Todesstrafe noch vollstreckt. Und er ist jemand, der in dieser Tradition gewirkt hat und wie gesagt, seit 1996 schon sich dafür einsetzt, in zu sehr vielen Zeiten geboren ist. Und Oleksandra Matwiejuk, die ist die Jüngste, die Ukrainerin, die Gründerin vom Zentrum für bürgerliche Freiheiten, wie es ja auf Deutsch übersetzt heißt. Und sie ist in einer Dissidentenfamilie geboren und versteht sich auch wirklich sehr als Nachfolgerin, als Erbin dieses Gedankengutes. Und ich glaube, das ist die Klammer, die alle drei verbindet.
Eine Klammer, die alle gut finden oder vielleicht auch ein bisschen zu viel?
Also es gibt in der Ukraine bei aller Freude über diesen ersten Friedensnobelpreis für die Ukraine eine Diskussion, bei der man sich ein bisschen verwundert auch die Augen reibt. Denn es wird da sehr, sehr schematisch, finde ich, auf diese Preisverleihung geguckt. Also man schaut sozusagen auf die Länder, die die Preise bekommen haben oder diesen Preis sich teilen sollen, und setzt die Preisträger mit den Ländern und quasi auch den Regierungen gleich. Das machen natürlich jetzt nicht alle in der Ukraine und auch Oleksandra Matwiejuk, die Preisträgerin, die im Übrigen in diesem Jahr auch den alternativen Nobelpreis bekommt. Sie sagt ganz klar, es zeigt, dass gewöhnliche Menschen sehr viel mehr Einfluss haben, als sie denken. Mhm. Aber es gibt einen anderen Vertreter, zum Beispiel den Präsidentenberater Michail Podolyak, der sagt, das Nobelpreiskomitee hat ja eine interessante Auffassung des Wortes Frieden, wenn der Friedensnobelpreis zusammen Vertreter zweier Länder erhalten, die ein drittes überfallen haben. Und natürlich kann man das verstehen. Man kann auch diese aufgeheizte Stimmung gegen Russland, gegen Belarus verstehen. Aber in diesem Fall geht es wirklich um Organisationen und Menschen, die für die gleichen Werte eintreten, wie eben die Ukraine, also für Demokratie und Freiheit.
Und wenn wir uns da die eine von denen Memorial noch mal ein bisschen genauer anschauen, in Russland gegründet, aber da ja auch gar nicht mehr erlaubt, aufgelöst im vergangenen Jahr. Wie arbeiten die im Prinzip gerade noch? Womit beschäftigen sich und können sie sich vor allem gerade noch beschäftigen?
Also Memorial ist ja eine ganz wichtige Organisation, wenn es auf der einen Seite heißt, Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel in Tschetschenien zu dokumentieren, auch in Gesamtrussland. Das findet an sehr vielen verschiedenen Orten dort, wo man noch tätig sein kann, statt. Insgesamt die Dachorganisation ist verboten. Und Memorial wurde aber schon 2013 auf die Liste der sogenannten ausländischen Agenten gesetzt, weil es eine Organisation ist, die sich mit einer kritischen Geschichtsauseinandersetzung einsetzt. Und das ist in Bezug auf Wladimir Putin, den Präsidenten, eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Putin hat versucht, seit vielen Jahren eine Geschichtsdeutung zu instruieren, die mit Gesetzen und mit Verboten, strafbewehrten Verboten, Geschichte nur in einer bestimmten Lesart zulässt. Also zum Beispiel darf dieser gesamte Sieg im großen Vaterländischen Krieg nicht in Frage gestellt werden. Und das, obwohl man weiß, dass der Armeeführung damals, der Führung der Roten Armee, wirklich ganz, ganz schwerwiegende Fehler unterlaufen sind, in denen sie Befehle ausgegeben haben, die so sehr sinnlos Leben von ihren Soldaten eingesetzt haben. Mhm. Und es gab eben überhaupt keine Möglichkeit der Befehlsverweigerung. Also es waren eigentlich sinnlose und viel zu viele Opfer, die da gemacht wurden. Und auf so etwas hat Memorial immer wieder hingewiesen. Jetzt ist es so, dass Memorial ja auch sehr berühmt geworden ist durch die Sammlung der Opfer, zum Beispiel die in einem Gulag waren und da Angehörige verloren haben beziehungsweise eben ihre Gesundheit eingebüßt haben und so weiter. Und diesen Opfern soll landesweit, russlandweit ein Gesicht gegeben werden und man sammelt zum Beispiel Briefe, Fotos, irgendetwas, was diese Person noch zusätzlich ein bisschen illustriert. Das ist ein gigantisches Archiv, was da zusammengetragen ist. Und die große Aufgabe besteht jetzt, wenn die Organisation aus dem Exil heraus arbeitet, dass dieses Archiv irgendwie gerettet wird.
Also da das Arbeiten im Prinzip dann doch zu einem großen Teil in die Vergangenheit hinein, während die dritte ausgezeichnete Organisation, Center for Civil Liberties, in der Ukraine ja aktuellere, wenn man so will, Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, also während der Maidan-Proteste zum Beispiel und auch nach dem russischen Einmarsch eben Aufklärung von Kriegsverbrechen. Das ist das Ziel. Ist das aber auch ein Ziel, was sich im Moment quasi schwierig gestaltet, weil eben in Gebieten im Krieg, könnte man sagen, die eigentliche Arbeit dieser Organisation beginnt eigentlich auch erst, wenn der dann irgendwann vorbei ist?
Das ist nicht ganz so. Und ich würde sagen, alle drei Organisationen, vielleicht noch das als Einschub, vereinigt schon, dass sie sich immer wieder ganz aktuell auch einmischen, auf Freiheitsbeschneidungen, auf Menschenrechtsverletzungen hinweisen. Und im Falle des Zentrums für bürgerliche Freiheiten ist es so, dass es da vor allem darum geht, alle Dokumente, alle Hinweise auf Menschenrechtsverbrechen im Kriegsgebiet und übrigens auf beiden Seiten, wenngleich die ja sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt geschehen, zu dokumentieren. Und da gibt es eben, weil der Krieg ja in einer Zeit stattfindet, in der quasi alles über Handys gefilmt wird und dazu auch mit Satellitenaufnahmen und so weiter dokumentiert werden kann. Solche Dokumente werden zusammengetragen und es ist jetzt, und da haben Sie völlig recht, nicht die Zeit, jetzt schon jemanden zum Beispiel vor ein Kriegsverbrechertribunal zu bekommen. Das wird erstmal sehr viel später möglich sein. Aber diese Beweise zu sichern, jetzt zu sammeln und zu sagen, wir brauchen das dann als gerichtsfeste Beweise, das ist etwas, was diese Organisation tut. Und sie ist eben auch in der Hinsicht sehr politisch, indem heute die Vorsitzende und Gründerin Alexandra Matwitschuk gefordert hat, dass jetzt eine Reform der UNO erfolgen muss. Denn es könne eben nicht sein, dass die UNO, dass der UNO-Sicherheitsrat ein Mitglied hat, das regelmäßig gegen die Charta verstößt und nicht ausgeschlossen wird.
Sabine Adler für Deutschlandfunk Kultur über den Friedensnobelpreis in diesem Jahr. Vielen Dank.